Wir sind jetzt an dem tiefsten Punkt in der Geschichte Israels. Das Buch Richter, die letzten 5 Kapitel vom Buch Richter sind ja so eine Art Anhang. Das ist nicht chronologisch, aber es gibt uns ein Bild von dieser Zeit, von dieser Ära unter den Richtern, wie es dazugegangen ist. Und letztes Mal haben wir so einen Schnappschuss bekommen über die religiösen Verehrungen, die es damals gab. Leute haben ihre eigenen Götzen geschnitzt. Wir haben einen Mann namens Micha gesehen, der ein Lügner war, der ein Betrüger war, der seine Mutter bestohlen hat. Und er hat sich selber einen Götzen geschnitzt, so seine Designer-Religion zusammengeschustert. Und dann haben wir einen Leviten gesehen. Das große Thema im Buch Richter ist, jeder tat das, was gut war in seinen Augen. So wie es heute ist. Es ist ein sehr relevantes Buch, wie es in unserer Kultur ist. Und so haben wir Micha, er schnitzt seine eigene Religion. Tut das, was gut ist in seinen Augen. Und dann haben wir diesen Leviten, der eigentlich nicht in der Stadt wohnt, wo er wohnen sollte und nicht dort Dienst tut, wo er Dienst tun sollte nach Gottes Wort, sondern der so ein Wanderlevit ist und käuflich ist, so ein Mietling ist. Wieder so einer, der tut, was in seinen Augen recht ist, und da treffen sich die beiden Richtigen und der Priester wird, oder der Priester war er ja gar nicht, der Levit wird der Götzenpriester für den Micha. Und dann haben wir den Stamm Dan gesehen. Wieder ein Stamm, der das tat, was in seinen Augen recht war, hat nicht das Gebiet eingenommen, was der Herr ihm gegeben hat, sondern ist auf die Suche gegangen nach grünerer Weide. Und wir haben diese ganze Geschichte gesehen, wie der Stamm dann dem Micha seine Götzen wegnimmt und seinen Götzenpriester wegnimmt. Und er wird dann zum Götzenpriester für diesen ganzen Stamm. Und so fängt das an. Götzendienst, der organisierte Götzendienst in Israel zumindest. Jeder tat, was in seinen Augen recht war. Im religiösen Bereich, heute werden wir sehen, auch im moralischen Bereich. Wir werden sehen, wie tief die Nation Israel gesunken ist. Kapitel 19. Und es geschah in jenen Tagen, einen König gab es damals nicht in Israel. Es gab keinen König. Sie haben auch den Herrn, der König sein wollte, über sie abgelehnt. Und diese Geschichte hier ist wahrscheinlich relativ früh in diesem Richterbuch, in der Geschichte. Buch Richter umfasst ja eine Geschichte von ungefähr 400 Jahren. Das ist wohl relativ früh passiert, weil wir werden später den Priester Pinhas sehen, der schon unter Josua Dienst getan hat. Es geschah in jenen Tagen, einen König gab es damals nicht in Israel. Es geschah also, dass ein levitischer Mann am äußersten Ende des Gebirges Ephraim als Fremder wohnte. Wieder so ein Kamikaze Levite, der tut, was in seinen Augen recht ist. Und der nahm sich eine Nebenfrau aus Bethlehem in Juda. Sollte zwar eine Levitin heiraten, aber er tat, was in seinen Augen recht war. Und seine Nebenfrau war wütend auf ihn. Oder andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, dass sie ihn betrogen hat, dass sie Ehebruch begangen hat. Und sie lief weg von ihm ins Haus ihres Vaters nach Bethlehem, Juda. Und war dort eine Zeit lang, nämlich 4 Monate. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihren Herzen zu reden und sie zurückzubringen. Und er hatte seinen Knecht und ein paar Esel bei sich. Sie aber führte ihn in das Haus ihres Vaters. Und als der Vater der jungen Frau ihn sah, kam er ihm freudig entgegen. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück und er blieb 3 Tage bei ihm. Und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Und es geschah am 4. Tag, da machten sie sich früh am Morgen auf, er erhob sich, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn, stärke dein Herz mit einem Bissen Brot, und danach könnt ihr gehen. So blieben sie dann, aßen beide miteinander und tranken. Und der Vater der jungen Frau sagte zu dem Mann, tu mir doch den Gefallen und bleib über Nacht und lass dein Herz fröhlich sein. Doch der Mann erhob sich, um fortzugehen. Da drang sein Schwiegervater in ihm, sodass er wieder dort übernachtete. Und am 5. Tag machte er sich früh am Morgen auf, um fortzugehen. Da sagte der Vater der jungen Frau, stärke doch dein Herz und verweile, bis der Tag sich neigt. So aßen sie beide miteinander, die haben offensichtlich gern gegessen. Dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knecht. Aber sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm: Sieh doch, der Tag nimmt ab, es will Abend werden, übernachtet doch. Siehe, der Tag sinkt, übernachtet hier und lasst dein Herz fröhlich sein. Morgen früh könnt ihr dann auf euch auf den Weg machen und du magst zu deinem Zelt gehen. Schwiegerpapa hat offensichtlich gedacht, er könne da irgendwie die Eheprobleme seiner Tochter mit seinem Schwiegersohn irgendwie regeln, da irgendwie mithelfen. War nett zu dem Schwiegersohn, hat gesagt, ah, bleib noch hier. Und das geht Tag über Tag über Tag so. Und ist übrigens keine gute Idee. Im Normalfall funktioniert das ganz schlecht, wenn sich die Eltern einmischen in die Ehe ihrer Kinder. Gott sagt uns, dass ein Mann Vater und Mutter verlassen wird, um seiner Frau anzuhängen, und die beiden werden ein Fleisch werden. Es geht darum, die Eltern zu verlassen und dem Ehepartner anzuhängen. Und es gibt keine Beziehung, außer die zu Gott natürlich, die wichtiger ist in dieser Welt und die Priorität hat. Da ist ein Bruch da zwischen der Beziehung zu den Eltern, zwischen dem alten Zuhause und dem neuen Zuhause. Der Mann wird jetzt zu einem neuen Oberhaupt, einer neuen Familie, und die beiden werden ein Fleisch. Und es ist nicht gut, wenn die Beziehung zu den Eltern vielleicht wichtiger ist als die Beziehung zum Ehemann oder sogar die Beziehung zu Kindern, wenn die den Vorrang kriegen über der Partnerbeziehung. Das ist ganz klar die Priorität. Mann und Frau werden Vater und Mutter verlassen und sie werden sich eins machen, sie werden zu einem werden. Und deswegen funktioniert es in der Regel auch ganz schlecht, wenn die Eltern oder die Schwiegereltern sich in Eheprobleme einmischen. Man kann beten für die Kinder, man kann seinen weisen Rat geben, aber dann stehen lassen. Vor allem sollten Eltern nie zuhören, wenn ihre Kinder zu ihnen kommen und schlecht reden über den Schwiegersohn oder die Schwiegertochter. Das ist immer ganz schlecht, weil selbst wenn die sich wieder zusammenstreiten, bei dir bleibt es dann hängen. Das sollten wir überhaupt nie zulassen, dass jemand anderer schlecht über einen Dritten redet zu uns. Und am fünften Tag macht er sich auf, um fortzugehen. Das haben wir schon gelesen. Dann erhob sich der Mann, um fortzugehen, er und seine Nebenfrau und sein Knecht. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, sagte zu ihm: Sieh doch, der Tag nimmt ab, es will Abend werden, übernachtet doch. Sieh, der Tag sinkt, übernachtet hier, lasst dein Herz fröhlich sein. Morgen früh könnt ihr euch dann auf euren Weg machen und du magst zu deinem Zelt gehen. Aber der Mann wollte nicht übernachten, sondern erhob sich und zog fort. Und er kam bis gegenüber von Jebus, das ist Jerusalem. Und bei ihm war das Paar gesattelter Esel und seine Nebenfrau war bei ihm. Sie waren bei Jebus und der Tag war sehr gesunken. Da sagte der Knecht zu seinem Herrn: Komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Sein Herr aber sagte zu ihm: Wir wollen nicht in einer Stadt von Fremden einkehren, die nicht von den Söhnen Israels sind, sondern wir wollen nach Gibea hinübergehen. Jerusalem hieß damals noch Jebus, weil sie von den Jebusitern bewohnt wurde. Erst David wird ihnen später dann die Stadt vollends wegnehmen und wird sie zu seiner Hauptstadt machen, zu seiner Königsstadt. Und so sagt dieser Mann: Na, wir wollen nicht bei den Heiden übernachten, sondern wir wollen in die nächste Stadt Israels rübergehen. Die werden uns besser behandeln, dann wird es besser sein, da werden wir sicherer sein. Wir werden sehen, das ist nicht ganz die Wahrheit. Leider Gottes war Israel schlimmer als die Heiden geworden. Die waren total verweltlicht, wenn wir das in heutigen Begriffen sagen wollen. Es war eine Gemeinde sozusagen, die es schlimmer getrieben hat als die Welt. Und er sagte zu seinem Knecht, Vers 13: Komm, wir wollen uns einem der Orte nähern und in Gibea oder in Rama übernachten. So zogen sie vorüber und gingen weiter, aber die Sonne ging ihnen unter, nahe bei Gibea, das zu Benjamin gehört. Also war eine Stadt im Gebiet vom Stamm Benjamin. Und sie wandten sich dorthin, dass sie hineinkämen, um in Gibea zu übernachten. Und er kam hinein und ließ sich auf dem Platz der Stadt nieder, da es niemanden gab, der sie zum Übernachten ins Haus aufgenommen hätte. Also sie waren nicht besonders gastfreundlich. Das war eigentlich fast ein ungeschriebenes Gesetz damals, Gastfreundschaft. Wenn du einen Fremden irgendwo auf dem Platz siehst, dass du ihn einladest, in sein Haus zu kommen. Aber die waren nicht gastfreundlich. Und siehe, ein alter Mann kam von seiner Arbeit spät abends vom Feld. Der Mann war vom Gebirge Ephraim, also von dort, wo auch dieser Mann her war. Und er wohnte als Fremder in Gibeah. Die Männer des Ortes aber waren Benjaminiter. Als der nun seine Augen erhob, sah er den Wandersmann auf dem Platz der Stadt, und der alte Mann sagte: Wohin gehst du und woher kommst du? Und er sagte zu ihm: Wir reisen von Bethlehem in Juda an das äußerste Ende des Gebirges Ephraim. Von dort bin ich her, und ich war nach Bethlehem in Juda gegangen, und ich gehe nun in mein Haus zurück. Aber es gibt keinen, der mich in sein Haus aufnimmt. Und wir haben sowohl Stroh als auch Futter für unsere Esel, und auch Brot und Wein habe ich für mich und deine Magd und für den Diener, der bei deinem Knechten ist. Wir haben keinen Mangel an irgendetwas. Da sagte der alte Mann: Friede sei mit dir. Doch wenn es dir an etwas fehlt, lass mich für dich sorgen. Doch auf dem Platz übernachte nicht. So führte er ihn in sein Haus und mischte Futter für die Esel, und sie wuschen ihre Füße und aßen und tranken. Also dieser alte Mann, der aus derselben Gegend kommt wie dieser junge Mann, der nimmt ihn freundlich in sein Haus auf. Vers 22. Als sie nun ihr Herz guter Dinge sein ließen, siehe, da umringten die Männer der Stadt, ruchlose Männer, das Haus, trommelten gegen die Tür und sagten zu dem alten Mann, dem Herrn des Hauses: Führe den Mann, der in dein Haus gekommen ist, heraus, wir wollen ihn erkennen. Meint hier nicht, dass sie ihn gern kennenlernen wollten, sondern erkennen in dem Sinn von sexuell. Sie wollten ihn vergewaltigen. War eine Gruppe von homosexuellen Männern hier in dieser Stadt, und die wollten diesen fremden Mann da vernaschen. Erinnert uns an Sodom und Gomorra. Es ist dasselbe passiert. Dem Lot. Zeit der Richter, es ist so schlimm geworden wie zu Sodom und Gomorra. Wir haben hier einen schwulen Mob vor der Tür, die fast die Tür eintreten und sagen: Bring den Fremden raus, wir wollen den vergewaltigen. Hätte nie passieren sollen. Hätte nie sein dürfen, dass in einer Stadt Israels es so einen Mob gibt. Die Bibel ist ganz klar, dass Homosexualität ein Gräuel ist in Gottes Augen. Und die sollten weggeschafft werden, stand die Todesstrafe drauf. Nicht auf homosexuelle Neigung, darum geht's nicht, sondern wenn einer das auslebt, wenn einer danach handelt. Genauso wie Unzucht nicht erlaubt war, aber ich meine, es war nicht verboten, dass einer sich für Mädels interessiert hat. Es gibt diese Riesendiskussion heute, ne, über homosexuelle Menschen. Ist es angeboren, ist es nicht angeboren? Alle wissenschaftlichen Ergebnisse weisen darauf hin, dass es nicht angeboren ist, dass es kein schwules Gen gibt. Das ist ein Mythos. Aber selbst wenn jemand diese Veranlagung hat, das heißt nur lange nicht, dass es okay ist, es auszuleben. Gott liebt alle Menschen, Gott liebt auch homosexuelle Menschen. Das ist nicht das Thema. Aber er sagt, es ist ein Gräuel, das zu praktizieren. Genauso wie Gott sagt, Ehebruch ist immer ein Gräuel. Oder Unzucht. Sex vor der Ehe, heterosexueller Sex vor der Ehe ist immer ein Gräuel. Er liebt die Menschen, aber das Verhalten ist nicht richtig. Und so weit war diese Stadt gesunken. Das ist ein Zeichen, dass eine Kultur am Untergehen ist. Das können wir in der Geschichte beobachten. Das macht mich sehr besorgt um unsere westliche Kultur. Homosexualität, wenn das weit verbreitet ist und wenn das plötzlich in wird und cool wird, wenn wir die römische Kultur anschauen und diese alten Kulturen, das ist ein Zeichen des Niedergangs. Im Römerbrief lesen wir, dass die Männer den natürlichen Verkehr mit dem unnatürlichen vertauscht haben. Es geht hier nicht nur darum, dass es Sünde ist gegen Gottes Gebot, sondern es ist unnatürlich. Wir Menschen sind nicht für homosexuelle Liebe geschaffen. Ich möchte nicht in Details gehen, aber rein physisch Rein körperlich sind wir nicht dazu gemacht, sind wir nicht dazu geschaffen. Deswegen sind homosexuelle Männer auch so krank. Haben eine Lebenserwartung von 42 Jahren. Homosexuelle Frauen von 45 Jahren und das ohne AIDS. Wir sind schlicht und einfach nicht dafür geschaffen. Nicht physisch, auch nicht emotional. Es ist zerstörerisch. Gott hat Mann und Frau unterschiedlich gemacht, dass sie einander ergänzen und dass sie gegenseitig ihre Bedürfnisse erfüllen können. Wenn Mann und Mann zusammenleben und Frau zusammenleben, kann das nicht passieren. Menschen werden nie das finden, wonach sie suchen. Das Problem liegt ganz woanders. Es ist ein sehr zerstörerischer Lebensstil. Das ist wirklich furchtbar, ist wirklich traurig. Die meisten wissen sehr wenig davon. Aber ich habe gelesen, dass homosexuelle Männer zwar 2/3 einen festen Freund haben, aber 90% gleichzeitig mehrere Partner daneben haben. Im Durchschnitt 10 bis 14 Sexpartner im letzten Jahr. Das ist bei einer Studie hier rausgekommen. Amerikanische Studie hat herausgefunden, dass 74% der männlichen Homosexuellen mehr als 100 Partner in ihrem Leben hatten. 40% mehr als 500 und 28% mehr als 1000. Und 75% sagen, mehr als die Hälfte ihrer Partner waren Fremde. Andere Studie sagt, dass nur 8% der homosexuellen Männer und 7% der Lesben jemals eine Beziehung hatten, die länger als 3 Jahre gedauert hat. Meistens nicht mal 1 Jahr. Rate der Selbstmordversuche ist 14 Mal höher bei homosexuellen Menschen als bei heterosexuellen Menschen. Wir sehen schon, das ist kein heiler Lebensstil. Das ist kein heiler Lebensstil. Und Gottes Herz ist gebrochen über diesen Menschen. Und da ist so viel Lüge. Die Leute sagen, ja, das ist genetisch bedingt. Die Leute sagen, du kannst dich nicht ändern. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt Hunderte, die durch Jesus frei geworden sind von dieser homosexuellen Neigung. Das liegt nicht in den Genen. Nach all dem, was bisher erforscht ist, liegt es drin aus Kindheitserfahrungen. Dass zum Beispiel der Vater nicht da war in dem Leben eines jungen Mannes und dass er jetzt versucht, irgendwo diese Unsicherheit, dieses, was ihm beim Vater gefehlt hat, das irgendwo bei anderen Männern halt in einer perversen Art und Weise sich zu holen. Und bei Frauen ist eine ähnliche Ursache. Jesus kann diese Menschen heilen, Jesus kann diese Menschen freimachen. Das ist die Botschaft, die wir haben müssen für sie. Wir wollen sie nicht verdammen als Christen, aber wir wollen ihnen die frohe Botschaft bringen, Jesus kann die frei machen. Das ist kein heiler, kein glücklicher Lebensstil. Veränderung ist möglich. Und das Grundübel in unserer Gesellschaft, auch in unserem Leben, ist ja nicht die konkrete Sünde, als wären Homosexuelle schlimmere Sünder als wir. Das Grundübel ist geistliches Übel, ist die Ablehnung von Gott. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Das ist das Grundübel. Und das besorgt mich in unserer Gesellschaft heute. Dass Sünde nimmer Sünde genannt wird. Richtig wird falsch genannt und das Falsche wird als richtig bezeichnet. Das Abnormale wird plötzlich zum Normalen. Besorgt mich, wenn sich der Bürgermeister von Berlin outet und sagt, Genossen, ich bin schwul und alle jubeln ihm zu, als hätte er gerade, weiß nicht, Olympia gewonnen oder irgend sowas. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, weißt was, ich will warten bis zur Ehe, bis zu dem Partner, den Gott für mich hat, dann lachen dich die Leute aus und sagen, hey, du bist durchgeknallt, das ist doch nicht normal. Und wenn die Leute noch so ein bisschen einen freudschen Einschlag haben, dann sagen sie sogar, das ist pervers, dass du deine Triebe nicht auslebst. Das ist krank. Es wird verdreht. Leute sagen, wenn du nicht Unzucht treibst, hey, das ist komisch. Das ist doch normal, jeder tut es. Jeder wohnt doch zusammen, bevor sie verheiratet sind, oder? Das ist doch normal. Wenn es keine Erweckung gibt und keine Reformation, keine echte Buße in unserem Land, dann sehe ich schwarz. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist wie heute. Hey, du, ich will schwul sein, okay, sei schwul, das ist okay. Mein Bauch gehört mir, ich möchte mein Kind umbringen, das ist okay. Wir zahlen dafür. 1,2 Millionen Abtreibungen in den letzten 10 Jahren habe ich erst diese Woche gelesen in Deutschland. 95% davon finanziert mit unseren Steuergeldern. Staatlich. Aber wenn du was dagegen sagst, hey, dann bist du eng, dann bist du das Letzte. Total verdreht. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Du kannst heute alles tun, du kannst pervers leben, wie du auch willst, das ist alles okay. Nur wenn du von Jesus irgendwas sagst oder wenn du sagst, hey, nein, guck mal in Gottes Wort, das ist falsch, dann hört die Toleranz urplötzlich auf. Dann wirst du verfolgt. Sehr relevant, das Buch Richter. Ich glaube, wir sind heute an einem ähnlichen Punkt, gerade in Europa. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, wir wollen nicht mal in unserer Verfassung irgendwo Gott erwähnt haben. Amis haben es wenigstens noch am Geld draufstehen. Aber wir wollen Gott völlig verbannen. Wir wollen tun, was recht ist in unseren Augen. Und seht euch das hier an, da ging der Mann, der Herr des Hauses, zu ihnen hinaus und sagte zu ihnen, nicht doch meine Brüder. Er nennt sie Brüder, hey. Tut doch nichts Übles. Nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist, dürfte solch eine Schandtat nicht begehen. Sieh, meine Tochter, die noch Jungfrau ist, und seine Nebenfrau, sie will ich zu euch herausbringen. Ihnen tut Gewalt an und macht mit ihnen, was gut ist in euren Augen. Aber diesen Mann dürfte nicht so eine schwere Schandtat antun. Ist das pervers oder was? Wird immer schlimmer. Ich meine, das war damals die Kultur. Gastfreundschaft war absolut heilig. Und das war kulturell bedingt. Dass wirklich, die hätten eher ihre Frauen und ihre Töchter hergegeben, als dass der Gast, den sie aufgenommen haben, irgendwie verletzt wird. Ist natürlich Schwachsinn. In Wahrheit hat er sich von seiner Kultur leiten lassen und die über Gottes Wort gestellt. Und das ist was wir nie tun sollen. Hey, alle machen das. Na und? Ist egal, wir leben nach Gottes Wort, nicht nach dem, was alle tun in unserer Kultur. Und wenn das falsch ist, was unsere Kultur uns sagt, dann machen wir nicht mit. Sondern wir wollen das tun, was Gottes Wort uns sagt. Und Frauen haben damals auch nicht viel gegolten. War damals mehr so wie Eigentum. Deswegen hat der Fremde hier auch mehr gezählt als seine eigene Tochter. Jesus ist der große Befreier von Frauen. Sind nicht die Feministen, die versklaven die wieder. Jesus hat Frauen frei gemacht. Sehen wir, in jeder Kultur, wo das Christentum hingekommen ist, sind die Frauen aufgewertet worden. In allen anderen Kulturen könnt ihr gucken, wie es denen heute noch geht. Es ist heute noch ähnlich so. Also glaubt es nicht, wenn es so schwachsinniges Gelaber hört, Christentum unter den Frauen. Aber die Männer wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau und führte sie zu ihnen hinaus auf die Straße. Jetzt nimmt dieser Kerl selber seine Frau und wirft sie auf die Straße raus. Kein Wunder, dass sie sich von ihm trennen wollte, dass sie weggelaufen ist. Es ist krass, das ist furchtbar, was hier passiert. Und sie erkannten sie und trieben ihren Mutwillen mit ihr die ganze Nacht hindurch bis an den Morgen. Es ist fast schwer, solche Dinge zu lesen. Haben sie vergewaltigt und missbraucht die ganze Nacht lang, dieser Mob da draußen in den Straßen von Gibea. Und sie ließen sie gehen, als die Morgenröte aufging. Und die Frau kam beim Anbruch des Morgens und fiel nieder am Eingang des Hauses des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Und ihr Herr stand am Morgen auf. Er hat noch geschlafen. Was war das für ein Typ? Wenn seine Frau vergewaltigt wird draußen, legt er sich hin und schlaft sich aus. Und er stand auf am Morgen, öffnete die Tür des Hauses und trat hinaus, um seines Weges zu gehen. Sieh, da lag die Frau, seine Nebenfrau, am Eingang des Hauses, ihre Hände auf der Schwelle. Da sagte er zu ihr, steh auf und lass uns gehen. Er war der Mr. Sensitive hier. Ein Rüpel, der Typ. Aber es antwortete niemand. Dann nahm er sie auf den Esel und der Mann machte sich auf und zog an seinen Ort. Also die war gestorben, die haben die umgebracht, diese Frau. Und als er in sein Haus gekommen war, nahm er das Messer, ergriff seine Nebenfrau und zerlegte sie Glied für Glied in 12 Stücke und schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Der war Levit, der wusste, wie man Tiere richtig zerlegt. Jetzt zerlegt er die Leiche seiner Nebenfrau. Hier. Es ist absurd, es ist pervers, es ist krank. Wie es in Israel zuging zu dieser Zeit. Total korrumpiert. 12 Stücke und er schickte sie in das ganze Gebiet Israels. Wie hätte euch das gefallen, wenn ihr der Postbote gewesen wäre damals? Irgendwie so mit dem Kopf von der Frau und am Arm oder irgendeinem Bein um die Schulter durch die Straßen rennt. Hat wahrscheinlich schon gestunken. Ich meine, das Klima dort ist heiß und die schickt die Leichenteile hier rum in Israel. Und es geschah jeder, der es sah, Amen, Schwester, das ist eklig. Und es geschah jeder, der es sah, sagte, so etwas wie das hier ist nicht geschehen. Noch wurde es gesehen, seit dem Tag, da die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind. Bis an diesen Tag richtet euer Herz darauf, beratet und redet. Jetzt sind alle entrüstet. Die ganze Kultur ist so, die tun alle was Rechtes in ihren Augen. Dieser Mann selber, der hätte kämpfen sollen mit seinem eigenen Leben, um das Leben seiner Frau. Die zwei Männer hätten nicht die Frau rausschicken sollen auf die Straße, sondern die hätten kämpfen sollen, hätten die beschützen sollen. Aber nee, er schickt seine Frau auf die Straße raus und wenn die die dann vergewaltigen und umbringen, dann ist er total entrüstet. Wie kann sowas passieren in Israel? Sieh mal, wenn man die Sünden der anderen sieht, die stinken immer mehr als die eigenen. Besonders wenn die vielleicht noch dasselbe tun, was ich tue. Selben Dreck am Stecken haben. Das stinkt immer bei den anderen mehr als bei mir im eigenen Stall. Und alle Söhne Israel zogen aus und die Gemeinde von Dan bis Beersheba, dazu das Land Gilead, versammelte sich wie ein Mann vor dem Herrn in Mizpah. Und die Oberhäupter des ganzen Volkes traten zusammen, alle Stämme Israels zur Versammlung des Volkes Gottes, 400.000 Mann zu Fuß, die das Schwert zogen. Und die Söhne Benjamin hörten, dass die Söhne Israel nach Mizpah hinaufgezogen waren. Und die Söhne Israel sagten, rede doch, wie ist diese Übeltat geschehen? Da antwortete der levitische Mann, der Mann der ermordeten Frau und sagte, ich war in Gibeah gekommen, nach Gibeah gekommen, das zu Benjamin gehört, ich und meine Nebenfrau, um dort zu übernachten. Da erhoben sich die Bürger von Gibeah gegen mich und umringten meinetwegen nachts das Haus. Mich gedachten sie umzubringen und meiner Nebenfrau taten sie Gewalt an, sodass sie starb. Ein bisschen beschönigt der Bericht, da steht nichts von seinem eigenen Verhalten drin. Da ergriff ich meine Nebenfrau, zerlegte sie in Stücke und schickte sie in das ganze Gebiet des Erbteils Israels. Denn sie haben ein Verbrechen und eine Schandtat begangen in Israel. Siehe, nun seid ihr alle zusammen, Söhne Israels, so bildet euch hier eine Meinung und schafft Rat. Da stand das ganze Volk auf wie ein Mann und sagte, wir wollen nicht gehen, jeder in sein Zelt und nicht vom Weg abbiegen, jeder in sein Haus, sondern dies ist die Sache, die wir jetzt an Gibeah tun wollen. Wir kommen über es nach dem Los. Wir nehmen je 10 Männer von 100 aus allen Stämmen Israels und 100 von 1000 und 1000 von 10.000, dass sie Wegzehrung für das Volk holen, um bei ihrer Ankunft in Gibeah Benjamin der ganzen Schandtat entsprechend zu handeln, die es in Israel begangen hat. Und alle Männer von Israel versammelten sich gegen die Stadt wie ein Mann verbündet. Und die Stämme Israel sandten Männer in den ganzen Stamm Benjamin und ließen sagen, was ist das für eine Untat, die unter euch geschehen ist? So gebt jetzt die Männer heraus, die Söhne der Ruchlosigkeit, die in Gibeah sind, dass wir sie töten und das Böse aus Israel wegschaffen. Das war das Richtige zu tun, nach dem Gesetz. So eine Schandtat sollte nicht ungestraft bleiben. Sowas darf nicht legal sein in Israel. Und sowas sollte auch nicht legal sein bei uns. Und ich rede nicht davon, dass wir rausgehen sollen und Leute umbringen, die so perverse Dinge tun, aber es sollte nicht erlaubt sein in unserem Land, dass Mord erlaubt ist an ungeborenen Menschen. Dass Perversität erlaubt ist. Ich meine, es ist verrückt, bei uns sagt sogar schon die Landeskirche, ja, wir segnen. Das, was Gott sagt, das ist mir ein Gräuel. Ich meine, wie tief sind wir gesunken? Wir sind nicht besser als diese Gesellschaft dort. Aber die Söhne Benjamin wollten nicht auf die Stimme ihrer Brüder, der Söhne Israel, hören. Und die Söhne Benjamin versammelten sich aus den Städten nach Gibeah, um zum Kampf mit den Söhnen Israel auszuziehen. Also die sympathisieren noch mit diesen Verbrechern und wollen sie nicht ausliefern, sondern jetzt versammeln die sich zum Kampf. Jetzt kommt es zum Bürgerkrieg in Israel. Und an jenem Tag wurden die Söhne Benjamin aus den Städten gemustert. 26.000 Mann, die das Schwert zogen, abgesehen von den Bewohnern von Gibeah. Auch sie wurden gemustert, 700 auserlesene Männer. Unter diesem ganzen Kriegsvolk waren 700 auserlesene Männer, die Linkshänder waren. Diese alle schleuderten mit dem Stein aufs Haar genau und verfehlten ihr Ziel nie. Also Elitetruppe. Und die Männer von Israel wurden gemustert. Abgesehen von Benjamin 400.000 Mann, die das Schwert zogen. Diese alle waren Kriegsmänner. Und sie machten sich auf und zogen hinauf nach Bethel und befragten Gott. Und die Söhne Israel sagten, wer von uns soll zuerst hinaufziehen zum Kampf mit den Söhnen Benjamin? Sie befragten Gott, aber das ist wieder so, wie wir Gott oft gern befragen. Ne? Wir fassen erst unsere Pläne und dann sagen wir, Gott segne unsere Pläne. Wer soll zuerst raufziehen? Die haben nicht gefragt, sollen wir hinaufziehen oder was ist genau der Plan? Wir geben so Wahlmöglichkeiten. Gott, das oder das? Links oder rechts? Und vielleicht sagt Gott geradeaus. Und der Herr sprach, Juda zuerst. Würden Sie gleich wissen können, Juda ist immer zuerst gezogen in der Schlachtordnung. Wenn die aufgebrochen sind, losgezogen sind. Und die Söhne Israel machten sich am Morgen auf und lagerten sich gegen Gibeah. Und die Männer von Israel zogen aus zum Kampf mit Benjamin und die Männer von Israel ordneten sich zur Schlacht gegen sie zu Gibeah. Und die Söhne Benjamin zogen aus von Gibeah heraus und sie streckten unter Israel an jenem Tag 22.000 Mann zu Boden. War kostspielig. War kostspielig, hier Sünde zu konfrontieren. Ist nicht einfach, gegen den Strom der Welt zu schwimmen. Es kostet oft was. Vielleicht, dass Leute sich lustig machen über uns. Vielleicht ist es eine gewisse Einsamkeit, die es uns kostet, weil wir sagen, nee, ich gehe da nicht mit. Ich gehe da nicht hin. Das kostet, wenn wir heilig leben wollen. Aber das Kriegsvolk fasste neuen Mut, die Männer von Israel, und sie ordneten sich nochmals zur Schlacht an der Stelle, wo sie sich am ersten Tag geordnet hatten. Und die Söhne Israel waren nämlich hinaufgezogen und hatten vor dem Herrn geweint bis zum Abend, haben geheult vor Gott. Und sie hatten den Herrn befragt, soll ich nochmals ausrücken zum Kampf mit den Söhnen meines Bruders Benjamin? Und der Herr hatte gesagt, zieh gegen ihn hinauf. Und die Söhne Israel näherten sich den Söhnen Benjamin am zweiten Tag. Und auch Benjamin zog am zweiten Tag aus Gibeah heraus ihnen entgegen und sie streckten unter den Söhnen Israel nochmal 18.000 Mann zu Boden. Diese alle zogen das Schwert. Da zogen alle Söhne Israel und das ganze Kriegsvolk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und saßen dort vor dem Herrn und fasteten an jenem Tag bis zum Abend und sie opferten Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn. Jetzt sehen wir einen Unterschied zu den vorhergehenden Malen. Ja, sie sind zwar gezogen, haben gefragt, Gott, wer soll zuerst, was sollen wir tun, haben geweint vor dem Herrn. Aber jetzt sehen wir eine ganz neue Dimension, jetzt fasten sie, Zeichen von Buße. Jetzt opfern sie, Zeichen, dass sie mit ihrer eigenen Sünde umgegangen sind. Ich glaube, das war das Problem, die ersten beiden Male, wo sie da hochgezogen sind. Sind in Selbstgerechtigkeit hochgezogen. Jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen und sie waren aber alle entrüstet über die Leute dort in Gibea und jetzt ziehen sie in ihrer Selbstgerechtigkeit da hoch. Und Gott wird Krebs nicht mit einem infizierten Skalpell entfernen. Muss zuerst gereinigt werden. Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder korrigieren willst, den Holzsplitter aus dem Auge deines Bruders ziehen willst, dann entfernen sie erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Sonst schlagst du den nieder mit deinem Balken. Und ich glaube, das ist, was hier passiert. Buße ist nicht nur weinen und wie schlimm, sondern Buße ist Umkehr. Buße ist, dass wir auch das Opfer in Anspruch nehmen. Da muss ein Preis bezahlt werden für die Schuld. Spricht natürlich von Jesus, was er für uns getan hat. Und sie fasteten, sie tun erst selbst Buße. Und dann werden sie erst hier zu einem Werkzeug, das Gott gebrauchen kann, um andere zu korrigieren und zurechtzuweisen. Und so ist es auch bei uns. Ich glaube, dass dieser Balken in unserem Auge, dass es Lieblosigkeit ist. Wenn wir in dieser Selbstgerechtigkeit losziehen und entrüstet sind über die Sünde vom anderen und ich werde dich korrigieren, sagt Jesus, hey, zieh erstmal den Balken aus deinem Auge. Und dann, wenn du selber demütig geworden bist und gebrochen bist über deine eigene Schuld, bewusst bist, dass du genauso ein Sünder bist, der Opfer der Erlösung braucht, dann kannst du hingehen und deinen Bruder, deine Schwester in Demut und in Liebe konfrontieren. Vers 27, und die Söhne Israel befragten den Herrn, denn die Lade des Bundes Gottes war an jenen Tagen dort. Und Pinhas, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, stand vor ihnen. Hier sehen wir, dass es wahrscheinlich relativ früh in dieser Richtergeschichte passiert sein muss, weil hier der Enkelsohn von Aaron noch am Leben war. Und sie sagten, soll ich noch einmal zum Kampf mit den Söhnen meines Bruders Benjamin ausziehen oder soll ich aufhören? Da sprach der Herr, zieh hinauf, denn morgen werde ich ihn in deine Hand geben. Der Herr hat sie ermutigt. Das war richtig, was sie tun wollten. Nur mussten sie zuerst Gottes Herz bekommen. Demütiges Herz. Dann konnte Gott sie gebrauchen, um zu korrigieren. Und Israel legte Leute in den Hinterhalt rings um gegen Gibea. Und die Söhne Israel zogen am dritten Tag hinauf gegen die Söhne Benjamin und ordneten sich zum Kampf gegen Gibea wie die vorigen Male. Und auch die Söhne Benjamin zogen heraus, dem Kriegsvolk entgegen, wurden von der Stadt abgeschnitten und fingen an, einige vom Kriegsvolk zu erschlagen wie die vorigen Male. Auf den Straßen, von denen die eine nach Bethel hinaufsteigt und die andere nach Gibea, im offenen Feld etwa 30 Mann von Israel. Da sagten die Söhne Benjamin, sie sind vor uns geschlagen, wie beim ersten Mal. Die Söhne Israel aber sagten, lass uns fliehen und sie von der Stadt abziehen zu den Straßen hin. Da machten sich die Männer von Israel von ihrer Stelle auf und ordneten sich neu bei Baal, Tamar, während der Hinterhalt Israels aus seiner Stellung hervorbrach, aus der Lichtung von Geba. Und es kamen gegenüber von Gibea 10.000 auserlesene Männer aus ganz Israel heran und der Kampf war schwer. Jene aber erkannten nicht, dass das Unglück sie erreicht hatte und der Herr schlug Benjamin von Israel und die Söhne Israel streckten unter Benjamin an jenem Tag 25.100 Mann nieder. Diese alle zogen das Schwert. Da mussten die Söhne Benjamin sehen, dass sie geschlagen waren und die Männer von Israel gaben Benjamin Raum, weil sie sich auf den Hinterhalt verließen, den sie auf Gibea gelegt hatten. Und der Hinterhalt eilte herbei und überfiel Gibea. Und der Hinterhalt zog hin und schlug die ganze Stadt mit der Schärfe des Schwertes. Also eine ähnliche Strategie wie bei der Eroberung von Ai in Josua Kapitel 8. Vielleicht haben die auch Bibel gelesen. Sind hier auf eine Strategie gekommen. Oder Gott hat ihnen die Strategie offenbart. Und die Männer von Israel aber hatten eine Verabredung mit dem Hinterhalt, eine dicke Rauchwolke aus der Stadt aufsteigen zu lassen. Als nun die Männer von Israel im Kampf kehrt machten und Benjamin angefangen hatte, unter den Männern von Israel einige zu erschlagen, etwa 30 Mann, sodass sie sagten, sie sind ja vollständig vor uns geschlagen wie im vorigen Kampf, da begann die Wolke aus der Stadt aufzusteigen als Rauchsäule. Und als Benjamin sich umwandte, siehe, da ging die ganze Stadt in Flammen auf zum Himmel. Da machten die Männer von Israel wieder kehrt, die Männer von Benjamin aber waren bestürzt, denn sie sahen, dass das Unglück sie erreicht hatte und sie wandten sich zur Flucht vor den Männern von Israel auf dem Weg zur Wüste, aber die Schlacht holte sie ein Und die, die aus den Städten kamen, streckten sie in ihrer Mitte nieder. Sie umzingelten Benjamin, jagten ihm nach ohne Rast und holten es gegenüber von Gibeah ein gegen Sonnenaufgang. So fielen von Benjamin 18.000 Mann, diese alle waren tapfere Männer. Da wandten sie sich und flohen in die Wüste zum Felsen Rimmon, also in so eine Felsenfestung. Wenn ihr schon Bilder von Masada gesehen habt, so eine Festung oben auf dem Felsen, da ziehen sie sich jetzt zurück. Aber die Israeliten hielten unter ihnen auf den Straßen eine Nachlese von 5.000 Mann und setzten ihnen nach bis Gidom und erschlugen von ihnen nochmals 2.000 Mann. Und es war die Zahl aller gefallenen Benjamins an jenem Tag 25.000 Mann, die das Schwert zogen. Diese alle waren tapfere Männer, also hohe Verluste. 600 Mann aber wandten sich, flohen in die Wüste zum Felsen Rimmon hin und sie blieben am Felsen Rimmon 4 Monate. Und die Männer von Israel kehrten zu den Söhnen Benjamin zurück und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes. Alles in der Stadt, von den Männern bis zum Vieh, bis zu allem, was sie vorfand, auch alle die Städte, die sie vorfanden, streckten sie in Brand. Hier sehen wir, wie das jetzt total außer Kontrolle gerät. In ihrem Eifer, vielleicht auch in ihrer Rachsucht, metzeln sie jetzt alles nieder, was ihnen in den Weg kommt. Ja, diese Mörder hätten bestraft werden sollen, laut Gottes Gesetz. Aber was soll das? Die ganze Stadt niedergemetzelt, ganz Gibeah, die Frauen, die Kinder. Und dann ziehen sie weiter in die ganzen anderen Städte von Benjamin und machen da alles klein, bringen alle um. Es ist furchtbar, was hier passiert. Kapitel 21. Die Männer von Israel aber hatten in Mizpah geschworen, niemand von uns darf seine Tochter einem aus Benjamin zur Frau geben. Wieder so eine dumme Sache hier, was soll das? Jesus sagt uns, wir sollen überhaupt nicht schwören. Unser Ja sei ein Ja, unser Nein sei ein Nein und alles andere ist vom Bösen. Aber hier ein dummer Schwur, niemand von uns wird eine Tochter den Benjaminitern geben. Erinnert mich an Jephtha, sein dummer Schwur. Wenn Gott mir Sieg gibt, dann werde ich das Erste, was aus meinem Haus herauskommt, opfern. Ups, blöderweise war es dann seine Tochter, die rauskam. Oder König Saul, wo er gegen die Philister gekämpft hat, habe ich erst die Woche gelesen, auch in meiner Bibel lese. Und er hat gesagt, es soll heute niemand irgendetwas essen, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Und dann sein Sohn Jonathan, der das nicht mitgekriegt hat, hat vom Honig gegessen. Und Saul sagt zu ihm, ja, du bist des Todes und will seinen eigenen Sohn umbringen wegen einem blöden Schwur, den er geschworen hat. Und das Volk hat ihn dann gerettet. Ja, ist besser nicht zu schwören. Und das Volk kam nach Bethel und sie saßen dort bis zum Abend vor Gott. Und sie erhoben ihre Stimme und brachen in ein großes Weinen aus. Und sie sagten, Herr, du Gott Israels, wozu ist dies in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm aus Israel fehlt? Erst metzeln sie alle nieder und dann sind sie dort und heulen und sagen, Gott, wie konnte das geschehen? So wie die Leute heute, die Leute leben pervers und dann, wenn sie die Folgen ihres eigenen Lebensstils ernten, dann sagen sie, wie kann Gott es zulassen? Oder in unserer Kultur. Wir leben gegen alles, was Gott sagt, wir lehnen ihn ab. Und dann, wenn irgendwas passiert, wie kann Gott es zulassen? Warum geht unsere Kultur den Bach runter? Warum können wir uns unsere Sozialversicherung nicht mehr leisten? Warum haben wir zu wenig Kinder? Ja, weil wir alle umgebracht haben. Jedes zweite im Schnitt. Warum lässt Gott das zu? Warum ist meine Ehe kaputt? Ja, weil ihr beide dann nach Gottes Willen gelebt habt. So typisch menschlich. Wir wollen nichts von Gott wissen. Jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Und dann, wenn wir die Frucht davon ernten, dann ist plötzlich Gott schuld. Ist immer so. Gott ist immer an dem Schlechten schuld. Und so auch hier. Gott, wozu ist dies in Israel geschehen, dass heute ein ganzer Stamm fehlt? Gott wird wahrscheinlich sagen, ich habe das gleiche Frage. Wozu ist das geschehen? Ihr habt die umgebracht. Liegen sie da und jammern.
Und es geschah am anderen Tag, da machte sich das Volk früh auf und sie bauten dort einen Altar und opferten Brandopfer und Heilsopfer. Ja, wenigstens Opfer. Das ist das Einzige, was uns von unserer Schuld retten kann. Opfer, das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist das Wunderbare, dass wir alle, die wir Sünder sind, die wir nicht besser sind, die wir alle dann und wann getan haben, was in unseren eigenen Augen recht ist, dass wir Vergebung finden können. Wahre Vergebung. So als hätten wir nie gesündigt. Ja, die Konsequenzen sind oft noch da, die kann man nicht immer rückgängig machen. Aber wir können echt Vergebung finden und neuen Frieden mit Gott und neu seinen Segen erwarten. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Das ist eine wunderbare Sache. Und die Söhne Israels sprachen, wer ist es, der von den Stämmen Israels nicht in die Versammlung zu dem Herrn heraufgekommen ist? Denn gegen den, der nicht zu dem Herrn nach Mizpe heraufkäme, war der große Schwur ergangen, wieder ein dummer Schwur hier, der besagte, getötet, getötet soll er werden. Und die Söhne Israel hatten Mitleid mit ihrem Bruder Benjamin. Nachdem sie alle erschlagen haben, haben sie dann Mitleid, jetzt kommen zur Besinnung. Und sie sagen, heute ist ein ganzer Stamm von Israel abgehauen worden. Was sollen wir für sie, die übrig gebliebenen, tun, um ihnen Frauen zu verhelfen? Wir selbst haben ja bei dem Herrn geschworen, ihnen keine von unseren Töchtern zur Frau zu geben. Und sie sagten, wer ist der eine von den Stämmen Israel, der nicht zu dem Herrn nach Mizpe heraufgekommen ist? Und siehe, da war niemand von Jabesh in Gilead im Lager in die Versammlung gekommen. Da wurde das Volk gemustert und siehe, da war niemand von den Bewohnern von Jabesh in Gilead. Da sandte die Gemeinde 12.000 Mann von den tapferen Männern dorthin und sie befahlen ihnen, geht hin und schlagt die Bewohner von Jabesh in Gilead mit der Schärfe des Schwertes samt den Frauen und den Kindern. Und das ist es, was ihr tun sollt dann. Jeden Mann sowie an jeder Frau, die das Beilager eines Mannes gekannt hat, sollt ihr den Bann vollstrecken, das heißt ihr umbringen. Und sie fanden unter den Bewohnern von Jabesh in Gilead 400 Mädchen, Jungfrauen, von denen keine einen Mann im Beilager erkannt hatte. Die brachten sie ins Lager nach Silo, das im Land Kanaan liegt. Und die ganze Gemeinde sandte hin und redete zu den Söhnen Benjamin, die am Felsen Rimmon waren, und riefen ihnen zu Friede. So kehrte Benjamin in jener Zeit zurück und sie gaben ihnen die Frauen, die sie hatten leben lassen von den Frauen von Jabesh in Gilead, aber die reichten so nicht aus für sie. Absolut verrückt. Absolut verrückt. Das heißt, in den Sprüchen heißt es, Sprüche 14,12, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Das ist, was passiert, wenn jeder das tut, was in seinen Augen recht ist. Die haben einen super blöden Schwur getan und statt dass sie Buße tun und sagen, das war falsch, wir tun Buße von dem Schwur, wir geben unsere Töchtern, den Benjaminitern, zu Frauen. Ne, da waren diese 600 Männer an dem Felsen, die haben alle anderen umgebracht. Ihre Frauen, ihre Kinder. Es gibt keine Frauen mehr. Und dann haben sie geschworen, wir werden ihnen keine von unseren Töchtern geben. Also wird der Stamm aussterben, weil ohne Frauen keine Kinder. Ist normalerweise so. Und ja. Und dann kommt der Stamm zusammen und sie überlegen, wie kommen wir aus unserem Schlamassel raus. Und statt dass sie das Logische machen und sagen, es war ein blöder Schwur, wir tun Buße, wir kehren um, haben sie ihre eigenen Lösungsmöglichkeiten. Ah, wir haben auch geschworen, wer nicht in die Versammlung kommt, um gegen die Benjaminiter zu ziehen, der soll ausgerottet werden. Wer ist nicht gekommen? Und dann haben sie diese eine Stadt in Jabesh. Und es ist verrückt, das Volk zieht hin und die bringen die ganze Stadt um. Wieder Frauen, Kinder, Männer, bringen die ganze Stadt um wegen ihren blöden Schwur. Das ist überhaupt nichts, was in Gottes Sinn ist hier. Das ist grausames Gemetzel. Und dann haben sie vier Jungfrauen in dieser Stadt und die schicken sie dann den Männern zu dem Felsen. Hm? 400, was habe ich gesagt? Na, 400. 400 Frauen für 600 Männer, aber die reichten so nicht aus für sie. Und das Volk hatte Mitleid mit Benjamin, weil der Herr einen Riss gemacht hatte in den Stämmen Israels. Und die Ältesten der Gemeinde sagten, was sollen wir für die Übergebliebenen tun, um ihnen zu Frauen zu verhelfen? Denn die Frau ist aus Benjamin ausgerottet. Und sie sagten, der Besitz der Entkommenen muss Benjamin bleiben, damit nicht ein Stamm aus Israel ausgelöscht wird. Wir aber, wir können ihnen keine Frauen von unseren Töchtern geben, denn die Söhne Israels haben geschworen, verflucht sei, wer Benjamin eine Frau gibt. Und sie sagen, siehe, da ist doch ein Fest des Herrn von Jahr zu Jahr in Silo, das nördlich von Bethel liegt, gegen Sonnenaufgang von der Straße, die von Bethel nach Sichem hinaufführt und südlich von Lebona. Und sie befahlen den Söhnen Benjamin, geht hin und legt euch in den Weinbergen auf die Lauer. Und wenn ihr dann seht, siehe, die Töchter von Silo ziehen heraus, um sich im Reigentanz zu tanzen, dann kommt hervor aus den Weinbergen und fangt euch unter den Töchtern von Silo jeder eine Frau und zieht wieder hin in das Land Benjamin. Super, also kidnappt euch hier jeder seine Frau, ihr, die ihr noch keine Frauen habt. Und es soll geschehen, wenn ihre Väter oder ihre Brüder kommen, um uns Vorwürfe zu machen, wollen wir zu ihnen sagen, seid barmherzig mit ihnen, dem sie alle umgebracht haben, seid barmherzig mit ihnen. Sie haben zu uns gesagt, keiner von uns hat im Krieg gegen Jabesch eine Frau bekommen. Ihr habt sie ihnen ja nicht selbst gegeben, sodass sie jetzt schuldig wärt. Also wieder so eine super humanistische Lösung. Ne? Wir tun das, was richtig ist in unseren Augen. Wir haben geschworen, wir werden ihnen keine Frauen geben, aber wir haben nicht gesagt, dass sie sich keine nehmen dürfen. Also kommen sie mit diesem super Plan und sagen diesen Benjaminitern, hey, versteckt euch dort in den Weinbergen und wenn diese Mädels da rumtanzen, dann schnappt euch, die haben lauter Tänzerinnen bekommen, dann schnappt euch ein Mädel und Mädel auf die Schulter und sind weggelaufen. Verrückt. Total scheinheilig, oder? Ja, wir haben geschworen, dass wir dann keine geben. Aber wir sagen denen, hey, kommt und stehlt euch welche und dann habt ihr sie genommen und dann, hey, könnt ja wir nichts dafür. Machen wir auch manchmal so, oder? So diese Ausreden. So zweideutig irgendwie. Ja, ich habe ja nicht. Ich habe ja nicht so. Bill Clinton ist das typische Beispiel, ne, das klassische. Wo er befragt wurde, na, ob er Hasch geraucht hat. Und er hat gesagt, nein. Und dann, wo sie ihn überführt haben, dass er es doch getan hat, hat er gesagt, nein, aber ich habe doch nicht eingeatmet. Oder nicht durch die Lunge, keinen Lungenzug gemacht. Solche Ausreden. Ja, ich habe nicht gelogen, ich habe nur, naja, ein bisschen die Wahrheit verdreht. Da machten es die Söhne Benjamin so und sie nahmen sich Frauen nach ihrer Zahl von den Tanzenden, die sie raubten. Haben wir wieder das Thema Tanzen, ne? Manchmal kann es gefährlich sein. Ja, man muss sich nicht wundern, wenn die Eltern ihre Mädels an Orte, wo so schräge Typen rumhängen, hingehen lassen, dass vielleicht nicht der eine oder andere sie abschleppt dann, mit ihrem Rücken wegläuft. Und sie zogen fort und sie kehrten in ihr Erdteil zurück und sie bauten die Städte wieder auf und wohnten in ihnen und die Söhne Israel gingen davon in jener Zeit, jeder zu seinem Stamm, davon jeder zu seinem Stamm und zu seiner Sippe, so zogen sie von dort weg, jeder in sein Erdteil. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist das Grundproblem. Das ist das Grundproblem in unserer Gesellschaft heute. Ich bin so froh, dass wir einen König haben. Und dass wir einen König haben, der es gut mit uns meint und der uns in seinem Wort wirklich sagt, was gut ist für uns. Was Heiles für uns, heil so zu leben. Und wir tun gut dran, uns daran zu halten. Ich merke immer mehr in meinem Leben, dass es wirklich gut ist, einfach dem zu gehorchen, was Gott sagt, selbst wenn ich es nicht verstehe. Weil meine Erfahrung ist, dass jedes Mal, wenn ich mich nicht dran halte, dass mich auf die Fresse haut und dass es mir weh tut. Es ist so viel besser, gleich drauf zu hören, sich erst gar nicht zu verletzen, als dann mit den Konsequenzen zu leben. Ja, Gott sei Dank, es gibt Vergebung, es gibt Opfer. Jesus hat bezahlt für unsere Schuld. Aber es ist viel besser, heil zu leben nach Gottes Wort. Oder nächstes Mal werden wir eine Familie sehen, die trotz diesem Chaos ein heiles Leben geführt hat und die unwahrscheinlich gesegnet wurde vom Herrn im Buch Ruth. Diese Geschichte hier ist auch der Hintergrund für die Geschichte im Buch Ruth. Und Gott sei Dank, wir Christen, wir müssen nicht mitlaufen mit der Kultur heute, mit den perversen Strömungen in unserer Kultur. MTV und alles, was sonst noch cool und in ist. Wir müssen nicht so leben wie die Heiden oder die vielleicht Namenschristen, die
die sich nicht an das halten, was Gott sagt. Wir dürfen anders leben, wir dürfen heil leben. Und nächste Woche werden wir so eine Familie sehen, die so gelebt hat. Selbst in einer korrupten, perversen Gesellschaft. Vater, wir danken dir auch für die schlechten Vorbilder in der Bibel. Und Herr, wir sind auch schockiert, wenn wir diese Dinge lesen. Es ist manches wirklich schwierig zu lesen, hier von Vergewaltigung und Mord und Ausrotten und dieser ganzen Brutalität. Und Gott, wir beobachten unsere Kultur und wir sehen, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Wo ungeborene Menschen ermordet werden zu Millionen, wo die Alten und die Kranken jetzt schon bald ans Messer kommen. Und Herr, wir wollen gar nicht nachdenken, wie schlimm es noch kommen wird, Herr, wo wir Nachrichten hören, dass in Spanien jetzt homosexuelle Kinder adoptieren dürfen. So verkehrt, Gott. So kaputt. Und doch, Herr, du hast uns in diese Welt gestellt und wir leben heute in dieser Zeit, in dieser Kultur. Und Herr, du hast uns die frohe Botschaft anvertraut. Und du hast uns dein Wort anvertraut. Und du hast uns aufgetragen, dass wir Licht und Salz sein sollen. Und so bete ich, Vater, bewahr uns vor diesen schlimmen Dingen. Gott, dass wir nicht Kompromisse eingehen mit der Welt. Dass wir nicht Christen sind, die sagen, ja, alle tun es doch. Ist auch für mich okay. Sondern Herr, dass wir so sind wie Josua, die sagen, ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Gott, bewahr uns. Wir glauben dir, wir vertrauen dir und wir wollen dir glauben, dass dein Wort heil ist. Und Herr, wir sehnen uns nach einem heilen Leben. Herr, wir wollen nicht so kaputte Dinge erleben. Wir wollen uns nicht selbst kaputt machen, selbst berauben, Herr. Uns ärmer machen. Wir wollen dir vertrauen. Und Gott, wenn das heißt, dass wir als Single leben, bis wir 40 sind und enthaltsam leben, dann ist das heil für unser Leben. Gott, ich bitte dich, dass wir nicht dumm sind und Dinge in unsere eigene Hand nehmen. Bewahr uns, Herr. Halt uns nah bei dir, Jesus. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.